So, das war Trouble Orchestra von dem Blockupy Camp. Das letzte Konzert, was auch am letzten Samstag auch stattgefunden hat nach der Demonstration. Herzlich willkommen beim ABS-Magazin, das jeden Mittwoch um 16 Uhr hier stattfindet. Wir haben auch eine Internetseite, die kündige ich jetzt mal direkt an. Das ist absmagazin.de. Jeder kann es da besuchen und da auch die ganzen Beiträge, die wir die letzten Wochen geleistet haben, dort nochmal nachzuhören. So, wir wollen auch heute hier im Radio X-Studio heute über die Blockupy-Tage reden und da so ein bisschen drüber schwatzen, was so die letzte Zeit passiert ist, was so auch mit der Camp-Orga gewesen ist, auch so ein bisschen Reflexen, was so passiert ist in den letzten Wochen, was so geschehen ist, eine kleine Reflexion und auch natürlich die Demo am Samstag, wo große Furore auch in den Medien gestartet worden ist, was da auch alles passiert ist an dem Tag, da ist ja ganz viel passiert. Und ja, und da habe ich hier zwei Studiogäste bei mir. Das ist einmal die Chu und einmal der Jan. Die sind hier und die habe ich jetzt mal eingeladen für heute. Und ja, da wollen wir auch gleich schon ein bisschen loslegen und ein bisschen anfangen, so wie dieses Camp überhaupt entstanden ist. Es waren ja doch ganz schön viele Leute dort vor Ort im Camp. Und ich glaube, das waren so ungefähr 3000 Leute. Also das war schon eine richtig große Menge. Ja gut, wir wollen es mal noch übertreiben. Also erstmal die Chu. Hallo Chu, dass du da bist.
Schön. Hi. Schön, dass ich eingeladen bin.
Genau. Und die Chu hat da auch fleißig mitgeholfen bei der Orga. Und erzähl mal so ein bisschen. Das ging ja schon früh los. Also es ist ja schon Wochen vorher geplant gewesen, auch mit der Organisation des Camps, aber natürlich auch mit den Demonstrationen. Wie war das denn für dich so? Wie fühlst du dich denn jetzt erstmal?
Also ich bin immer noch ziemlich kaputt. So die Woche geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Jeden Tag irgendwie von morgens um 8 bis spät in die Nacht unterwegs zu sein, geistig fit und anwesend zu sein, Entscheidungen zu treffen, recht schnell. Es fordert schon einiges von einem und auch körperlich, weil einfach jede Menge zum Aufbauen da war und also es ist noch nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen.
Ja, ich habe schon immer gesehen, du warst doch immer, bist immer am Rotieren gewesen. Ich war ja selber auch im Camp vor Ort und habe dann immer so die Tour nebenbei vorbeilaufen sehen. Die so, ich muss jetzt gleich mal da hinten rennen und mal da hinten rennen. Also die war auf jeden Fall fleißig unterwegs, also wie viele andere natürlich auch. Und das muss man wirklich honorieren, dass ihr da eine super Arbeit da auch geleistet habt, ja. Und aber diese Vorbereitung, die ging ja wirklich schon länger, hast du ja gesagt auch. Wie war das denn so am Anfang? Da gab's ja, also wann ging's denn eigentlich so mit dem Campaufbau denn los?
Also die Organisation hat im Prinzip angefangen, als dann das Camp mehr oder weniger genehmigt worden war. Und da hat die Planung dann schon angefangen. Es dürften so um die 8 bis 6 Wochen früher gewesen sein, wo sich dann die Camp AG getroffen hat und generell über die Infrastruktur nachgedacht hat, was können wir aufbauen, von wo kriegen wir Zelte, wer unterstützt uns, wie sieht's aus mit dem Schutz des Camps, etc. pp. Also es gab ja jede Menge Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man irgendwie 1000 bis 2000 Menschen beherbergt. Gibt es ja auch gewisse Sicherheitsbedenken, genau, oder auch Vorschriften, was zum Beispiel Feuerlöscher angeht oder
das geht dann bei dem kleinsten Detail geht es
richtig.
Dann los.
Das ist so. Naja, im Großen und Ganzen fängt man im Großen und Ganzen an und geht dann immer, also je später oder je näher das Camp dann gerückt ist, ging man dann ins Detail. Wo werden die Rauchmelder, also oder besser gesagt die Rauchverbotsschilder hingehängt und
Ja, das glaube ich.
Es war jede Menge Zeug zu tun und
das glaube ich, da war auf jeden Fall einiges los. Also allein, wenn man überlegt, da muss man ja sorgen, dass genug Toiletten da sind, dass die Wasserversorgung da ist, so grundprinzipielle Sachen, Strom, ja. Also es gab natürlich jetzt nicht für jedes einzelne Zelt dann Strom, ja, aber es gab natürlich auch Strom vor Ort für die Hauptzelte so. Und das erstmal alles auf die Beine zu stellen, das ist schon eine Leistung halt, ja. Und das natürlich auch in dieser kurzen Zeit, ja. Das hat so ein bisschen, ich hab da, denk da immer so ein bisschen dran, das ist so ein politisches Festivalcharakter, ja.
Ja, natürlich ist es kein Festival. Sollte ja. es nicht sein.
Klar,
leider haben es viele so gesehen, irgendwie, also zwischenzeitlich kamen wir uns ein bisschen alleine vor, nicht wirklich von allen, also es wäre verkürzt zu sagen, es hat uns niemand unterstützt, aber manche Leute, kann man echt sagen, haben das Ganze als politischen Ferienaufenthalt all inclusive gesehen.
Das also, sollte es natürlich nicht sein, ne? Ja gut, aber im Endeffekt ist ja aber doch eigentlich alles doch ganz gut gelaufen. Natürlich wart ihr doch, vielleicht weiß ich, wart ihr überfordert dann auch teilweise, ne? Gab's ja dann auch irgendwie so ein paar Stellen dann.
Ja, also an manchen Stellen definitiv die Orga, wo einfach die Kapazitäten nicht mehr da waren. Mhm. Einfach manche Leute sich auch überarbeitet haben und Aufgaben hätten abgeben sollen. Aber das kommt immer vor, man überschätzt sich da immer selber. Ich habe selber gemerkt, dass ich zum Beispiel Samstagabend dann an meinen Grenzen war und war geistig noch auf 180 und körperlich nicht mehr in der Lage, irgendwie das Bett zu verlassen. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt ist der Akku wirklich leer und jetzt geht einfach fast nichts mehr. Und so ging es halt ein paar Leuten aus dem Orga-Team oder der Camp AG, dass einfach zu viele Dinge gleichzeitig geregelt werden mussten und nicht genug Kapazitäten da waren.
Ja, wenn ich mir überlege, also ich war ja selber dann ab Dienstag war ich dann wirklich dann auch dort so ein bisschen im Camp, habe mir das so ein bisschen angeschaut und da waren ja anfangs nur so 200 Leute vielleicht da oder so 50 Leute und dann habe ich mir gedacht, so Gott, das sollen noch wirklich so viele werden, aber es sind dann wirklich, also innerhalb von 2 Tagen, also Mittwoch, Dienstag, Freitag sind ja ein Unmengen an Leute noch angereist, ja, also mit Bussen natürlich auch aus verschiedenen Städten aus Deutschland und auch aus Italien und Belgien und sonst was, ja, also die kamen ja wirklich von überall her im Prinzip. Wie hast du damit gerechnet, dass so wirklich dann so viele Leute dann auch kommen?
Also, ja, jein. Also, wir hatten für die Infrastruktur grob ungefähr mit 1000 bis 1500 Menschen gerechnet. Und wir sind alle erstmal hinten umgefallen, als das dann Donnerstagabend oder Freitagabend, also entweder Donnerstag oder Freitagabend, hieß es dann, ja, wir haben 2500 Essen rausgegeben und wir alle erstmal gestockt haben, oh mein Gott, es sind jetzt wirklich 2500 Leute irgendwie auf diesem Camp und es funktioniert trotzdem. Also wir hatten für diese Anzahl an Menschen eigentlich recht wenig Dixi-Klos und die Wasserstraße, die von unseren superen Handwerkern gebaut wurde, war für...
Hier nochmal ein großer Applaus.
War für 100 Leute ausgelegt, wenn sich 2 Personen gleichzeitig an einem Hahn waschen. Und das Assemblea-Zelt mit 6x21 Metern war jetzt auch nicht für 2500 Leute ausgelegt. Und auch getränketechnisch hatten wir nicht damit gerechnet, dass echt so ein Ansturm auf uns zukommt. Aber wir haben uns sehr darüber gefreut natürlich und es hat die Stimmung definitiv gehoben, auch bei uns, und hat uns nochmal so einen Push gegeben, nicht aufzuhören und weiterzumachen und irgendwie auch den Leuten ein schönes Camp zu bereiten.
Das glaube ich, ja. Vor allem, wenn dann doch so viele Leute dann da sind, das ist ja dann die positive Resonanz. Ja.
Ja.
Jetzt hast du gerade vom Essen erzählt, da habe ich schon ein bisschen Hunger. Nee, aber anderes Thema, da ist ja die Küche ja da gewesen, die Fokü, ja, die hat war ja auch wieder grandios, also großartige Küche auch vor Ort, die da wirklich für tausende Leute gekocht hat oder tausende Essen rausgegeben hat. Und was war das denn für eine Küche genau? Erzähl mal, weißt du das noch? Ich habe es nämlich auch nämlich vergessen, ich wollte mich da noch informieren, aber gut. Ja, also auf jeden Fall war das eine spezielle Kirche aus Stuttgart.
Ja, soweit das weiß genau.
Ich. Die machen da auch in Stuttgart spezielle Fokus. Und die haben da ganz, also wirklich zauberhafte Essen da rausgehauen. Ja.
Ja, die sind halt extrem demo-erfahren, von Heiligendamm über sonstige Großdemonstrationen, die die da versorgen, oder auch Camps, die die da versorgen. Und da auch nochmal echt Respekt dafür, dass sie aus sehr wenig, also aus Kartoffeln und Karotten, wo wir jeweils ungefähr, also ich glaube, wir hatten eine Tonne Kartoffeln gespendet bekommen und eine halbe Tonne Karotten. Und obwohl es eigentlich immer nur Karotten und Kartoffeln gab, haben sie es echt geschafft, jedes Mal wieder irgendwas Leckeres zu zaubern.
Und aber auch so abwechslungsreich. Und man muss dazu sagen, vegan. Ja,
ja, das auch noch.
Ja, also es war wirklich komplett hindurch. Die ganzen Tage immer gab es veganes Essen und alle Leute waren zufrieden. Also das, man sagt ja auch immer, das Essen ist ja neben allem anderen Aktionen, die sonst stattfinden, halt auch wirklich so, das ist eines der wichtigsten Sachen. So, ne?
Ja, vor allem gab es fast rund um die Uhr stand immer irgendwas zu essen da. Also von Brot und Aufstrich, wo sie sich drum gekümmert haben, und auch teilweise die Camp AG, bis echt Suppe bis spät in die Nacht. Und ich meine, die haben ja auch die Demo am Freitag die ganze Zeit versorgt, genauso wie sie versucht haben, dann auch am Samstag noch zu agieren, wo sie teilweise selber gekesselt wurden, wo ihnen Löffel abgenommen wurden, weil man das ja als Waffe benutzen könnte. Also mussten Plastiklöffel gekauft werden, und die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass Essen in den Kessel kommt, was leider nicht ganz so angekommen ist.
Also ich war ja selber auch auf der Demo unterwegs. Ich habe das so ein bisschen mitgekriegt am Rande, dass da auch die Volkö versucht hat oder auch geschafft hat, auch anscheinend da auch Essen zu verteilen. Die sind dann aber mit Wagen wahrscheinlich dann einfach dahin gefahren, mit kleinen Bussen oder
genau,
so.
Also
und die wurden dann auch von der Polizei eingekesselt, oder wie?
Ja, die wurden festgehalten. Also die durften nicht wieder, nachdem das Essen leer war, durften die nicht wieder zurück. Okay. Einfach damit die Nachfuhr gestoppt wird, weil ohne diese riesigen Suppenbehälter kann man halt nichts transportieren.
Mhm.
Und dann gab es rege Aufregung im Camp. Mein Gott, wir haben jetzt extra noch nachgekocht, aber wir können es nicht dorthin bringen, einfach weil wir diese Behälter nicht haben. Haben uns da schon Strategien ausgedacht, wie man diese Behälter, die irgendwie massig viel wiegen, in irgendwelche kleinen Autos kriegt und ja, die irgendwie da wegkriegt, um wieder Nachschub zu bringen. Aber das hat sich dann zum Glück noch alles erledigt, also
ergeben. Dann.
Ergeben aber und
also irgendwie hat's ja doch funktioniert.
Irgendwie hat's funktioniert. Ja. Ich weiß nicht genau wie, aber es hat funktioniert.
Also eine grandiose Nebenstory auch während der Blockupy-Tage. Also es gibt ja viele, viele Stories auch. Und jetzt aber nochmal zu Fokü, da gab es ja auch, also gab es ja verschiedene Straßen. Es gab einmal die Spülstraße, dann gab es die Wasserstraße, dann die Schälstraße. Also für alles gab's, war es eigentlich gut organisiert. Also vor allem wurde natürlich auch immer dazu eingeladen, dass die Leute halt auch selbst agieren. Das ist alles natürlich auch aus Eigeninitiative auch, das Camp davon lebt halt, ja. Und da war zum Beispiel auch diese Schälstraße. Da habe ich mich auch mal angestellt und habe ein bisschen Kartoffeln geschält. Also es ist wirklich, macht wirklich Mühe, da keine Ahnung, hunderte von Kartoffeln halt zu schälen. Ja.
Naja, aber die Fuki waren die einzigen, die sich nicht beschwert haben, dass sie keine Leute oder keine freiwilligen Leute haben. Die haben gesagt, wir werden hier überrannt. Jeder will hier nur bei der Fuki helfen. Haben schon gesagt, ihr braucht gar keine Schichtpläne mehr zu machen. Die Leute kommen einfach und hocken sich dahin und machen einfach irgendwas. Also da hatten sie irgendwie nie genug oder nie Mangel an Personen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall, hört sich aber auch trotzdem in allem Großen und Ganzen auf jeden Fall sehr spannend an und auch abwechslungsreich. Also man konnte sich selber einbringen und das Camp an sich hat ja doch auch Spaß gemacht. Ich hoffe auch für dich.
Ja, natürlich.
Ja.
Auf jeden Fall. Also mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten und Ich bin wirklich froh, dass ich die Camp AG, die ganzen Leute kennenlernen durfte, weil ich habe es ihnen schon selber am Sonntag gesagt, dass es einfach mit einer der tollsten Haufen ist, die mit denen ich so seitdem ich aktiv bin, zusammenarbeiten durfte. Sie es immer geschafft haben, egal wie lange sie wach waren und egal wie viel Stress sie hatten, es fast immer geschafft haben, untereinander die Stimmung aufrecht zu erhalten. Wir ganz solidarisch und ganz freundlich miteinander umgegangen sind, nie irgendwie ein böses Wort untereinander fiel oder irgendwer irgendwen angegriffen hat. Das hat mich sehr überrascht, das kenne ich teilweise ein bisschen anders von Festivals oder großen Camps. Aber die Leute, die haben es wirklich geschafft, immer noch einen ordentlichen Umgang miteinander zu pflegen. Also.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich kenne das halt selber auch, dass natürlich, wenn man so eine große Aktion oder wenn man was planen will oder sonst was, braucht man immer ein gutes Team, stabiles Team um sich herum, damit das alles wirklich auch reibungslos funktioniert, ja. Wir gehen jetzt gleich nochmal auf den Abbau ein, aber wir hören jetzt gleich nochmal einen Song, das ist von La Resistencia de México. Die haben auch am letzten Tag im Blockupy Camp im Konzert haben sie da auch gespielt, weit hergereist aus Mexiko, La Resistencia de México. So, da sind wir wieder zurück beim Radio X und ja, wir haben so ein bisschen gerade über das Camp erzählt, so wie die Organisation und die Orga war. Und ja, da wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen, wie so der Abbau denn verliefen ist. Der ging doch relativ flott. War das nicht so?
Ja, wir waren relativ schnell fertig. Wir hatten kurze Zeit Angst, da es ja noch eine Sponti-Demo gab am Sonntagmittag, die ganz am Anfang um 9 anfangen sollte, dann irgendwann auf 10 gelegt wurde und los ging es dann eigentlich erst so ab 12. Es waren aber ich muss sagen, zum Glück jetzt mal nur 20 Leute. Weil ich sag zum Glück, weil wären nicht so viele Leute im Camp geblieben, dann hätte das auch noch bis Montag gedauert, weil es ja wirklich viel zum Abbauen gab. Also die Fokü hat ihre Sachen größtenteils selber gemacht. Die waren ja ein recht solides Team. Ich glaube von 5, 6 Leuten. Die hatten dann ihre Pavillons schnell zusammengeräumt und ihr eines Alex Kartoffelzelt. aber zum Beispiel bei den großen Veranstaltungszelten, das ging ratzfatz. Also irgendwie stürzten dann 24 Menschen auf dieses Zelt und einmal hingeguckt, ein zweites Mal hingeguckt, war es weg. Oder war es schon unten. Und die Handwerker haben dann ihre Wasserstraße einmal auseinandergebaut, so dass sie transportfähig ist, weil die soll ja wahrscheinlich ins Wendland gehen. Also wieder verwendet werden.
Oh, das ist super warm, ja, wunderbar.
Ja, ja. Und ging einfach alles super schnell. Ich glaube, um 8 Uhr abends war der Platz ratzeputze leer.
Ja, also ich war ja selber auch im Camp.
Und so sauber.
Bisschen, ja, ich hab's auch selber irgendwie so ein bisschen mit begleitet, hab da auch so ein bisschen beim Bühnenabbau mitgeholfen und hab dann auch gemerkt, wow, ich hab jetzt auch immer noch mit 2 Tagen irgendwie gerechnet, dass das da noch länger dauern wird. Aber es ging ratzi-fatzi, ja.
Ja, vor allem, ich hatte auch einfach mit einer längeren Abbauphase gerechnet, weil die Leute ja auch noch fertig waren, eigentlich von Samstag und Freitag und da ja auch wirklich viel passiert ist. Und ich dachte wirklich, dass keiner mehr die Energie oder die Motivation hat, dann noch alles so schnell abzubauen. Aber sie war da und es war super so. Also hat uns auch nochmal einen krönenden Abschluss gebracht und wir haben uns sehr unterstützt gefühlt und ja, jeder hat nochmal mit angepackt und dann waren wir ganz schnell fertig.
Ja. Dann schließen wir einfach mal so dieses Thema jetzt mal ab und sagen ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle Leute, die sich daran beteiligt haben, an dieser tollen Organisation. Auch natürlich hat es viele Leute doch gefreut, dass sie dann da sein konnten und dass dann alles doch so schön vorbereitet war. Großes Dankeschön.
Auf jeden Fall ganz großes Dankeschön dafür, weil es war echt krass, was ihr geleistet habt.
Werde ich so weitergeben.
Ja, da wollen wir so ein bisschen jetzt drüber sprechen, wie das so jetzt war mit den mit diesen Blockupy-Tagen. Da gab es ja viele Aktionen und Workshops und also viele Sachen, wo man dran teilnehmen konnte, jetzt auch innerhalb des Camps. Zum Beispiel erinnere ich mich da jetzt an Donnerstag, da war es so, dass es da dieses Aktionstraining zum Beispiel gab. Donnerstag gab es auch noch andere Sachen im Camp. Abends ist dann meistens, gab es ja dann immer auch die, so ein Barabend mit Musik begleitet. Also es ist immer so ein bisschen viel, viel Angebot da gewesen. Aber dann ging es ja wirklich eigentlich so mit diesen eigentlichen Protesten, ging es los am Freitag. Da war ja morgens schon um 5 Uhr sind die meisten Leute oder 4 Uhr sind die meisten Leute schon aufgestanden und sind dann in die Innenstadt gerast, um dann die EZB zu blockieren. Ich glaube, Jan, du warst dabei, oder?
Ja, ich war auf einer Seite von der EZB. Ja. Fleißig blockiert. Du warst ja auf der anderen Seite von der EZB.
Ja, ich war auch auf einer Seite, habe mir das alles natürlich so ein bisschen angeschaut, wie das so gelaufen ist. So, wie war das denn für dich? Du warst an welcher Seite warst du jetzt?
Ja, wir waren natürlich im so im Falle der Fälle, wenn es einen Kessel gegeben hätte, am Luxuskessel, sozusagen bei Chucks Kiosk. Okay. So, ne? Kaffee und Kuchen haben wir blockiert.
Okay.
Und es war schon sehr interessant gewesen, weil wir kamen dort an, sind schon 5 Uhr in die Innenstadt gelaufen, haben uns die Sache angeschaut. Als wir da ankamen, haben wir halt bewusst gar nicht, dass wir bis zu Chucks Kessel einen Kaffee überhaupt kommen konnten, so sein Kiosk. Als wir da ankamen, haben wir gemerkt, wir können ja bis zum Kiosk vorlaufen. Und da waren auch kaum Leute da gewesen vor der Schranke, vor der Barriere, aber auch kaum Polizei. Da haben wir uns gedacht, das ist doch eine Lücke, hier müssen doch Leute her, hier sind ja gar keine Leute. Und nachdem wir uns einen Kaffee geholt hatten, ein paar Minuten später, kam dann ein Riesenzug dann auf diese Sperre zu. Und wir haben dann schon ganz voller Freude, haben wir dann vor der Polizei gehört, also, ihr seid zu wenige. Und die haben noch leicht panisch geguckt, als dieser Zug dann auf die Absperrung zukam. Und haben wir da letztendlich dann die gesamte Absperrung auch mit der Menschenkette dann blockiert, damit die Leute, die arbeiten gehen wollten in der EZB, auch nicht dorthin kamen. Hm. Und teilweise waren die auch sehr rabiat und haben wirklich versucht, da mit aller Gewalt durchzukommen.
Okay.
War ja spannend, also hatte ich nicht gedacht.
Okay. Das hat ja dann auch irgendwann, hat es ja auch dann angefangen zu regnen, oder ich glaube morgens ging das schon recht früh los.
Ja, die Leute sind im strömenden Regen losgegangen und dann kam um 12 Uhr der Sturm.
Hat so Puff gemacht im Camp.
Stimmt, ja. Also, das fällt mir auch gerade ein. Vielleicht greifen wir das nochmal ganz kurz auf. Also um 12 Uhr Flying kam nochmal, da hat der Regen dann aufgehört und dann gab es einen großen Windstoß und sind einige Zelte durch die Gegend geflogen im Camp, ja. Und haben da auch andere Zelte in Mitleidenschaft gerissen. Aber da waren natürlich nicht viele Leute auch im Camp und die Leute waren dann am Hin- und Her-Tingeln. Also es war dann natürlich dann auch da wieder toppe Leistung halt, dass ihr überhaupt da gewesen seid.
Ja, das war sehr, also es sah am Anfang lustig aus, wie eins der Großzelte Loopings über kleine Zelte gemacht hat. Es sah von weitem recht lustig aus. Aber im Endeffekt war es dann gar nicht mal so lustig, weil es einfach 30 Meter weiter dann wieder genauso stand, wie es am Anfang stand, aber halt nur 30 Meter weiter. Also es stand richtig rum, aber 30 Meter weiter und halt alles niedergemäht hatte, was ihm im Weg stand. Und irgendwie alle Großzelte drohten, dasselbe zu tun und wir dann aus Holzspalten Heringe gebastelt haben, einfach weil wir nichts anderes mehr da hatten. Okay. Und irgendwelche Großzelte und auch kleine Zelte dann richtig abgespannt haben und nochmal verankert haben, weil irgendwie alles, was höher als 1,20 war, hat halt eben so eine Windfläche oder so ein Segel gebildet.
Das ist einfach zusammengekracht ist.
Selbst unsere Bühne, also ich saß dann irgendwann mit zentimeterdicken Kabelbindern auf der Traverse und habe versucht, die Bühne irgendwie festzumachen. Und es war ein Riesensegel. Und Also wir hätten niemals mit so einem Sturm gerechnet.
Ja, das ist halt der Wind, dass das Gefährliche ist, ja. Ja, dann ging es ja weiter am Freitag mit der Blockade, die ja auch doch relativ, also die ist ja erfolgreich gewesen, oder Jan?
Ja,
also wir morgens konnte man doch da alles irgendwie blockieren. Später natürlich hat sich das durch den Regen natürlich auch so ein bisschen alles aufgelöst, aber im Großen und Ganzen war das doch erfolgreich, oder was meinst du?
Ja, ich spreche eigentlich immer ungern von diesem erfolgreich, so im Sinne von, dass bei der Gemeinung ist so, dass man wirklich was erreicht hat. Ich meine, es war eine symbolische Blockade, muss man sagen, weil die EZB selber macht ja schon voraussichtlich zu dann immer so, die fährt so ihren Betrieb runter, so jetzt am Freitag, wenn wir dann kommen, um zu blockieren. Vielleicht ergibt sich da so eine jährliche Regelmäßigkeit am Ende.
Der Blockupy-Feiertag.
Ja. Das muss einfach mal amtlich werden, denke ich mir, ein Blockupy-Feiertag, was irgendwann für alle Banken, wenn wir sehr erfolgreich sind, wäre auch schön. Ne? Ich bin auch der Meinung, Blockupy soll global werden, aber
das ist ein Anschlussthema, ja.
Ja. Aber auf jeden Fall war es wichtig, die EZB zu blockieren, weil es zeigt einfach, wie wichtig diese Institution ist, die letztendlich die mächtigste Institution in diesem ganzen Verbund ist, weil sie letztendlich das Geld zur Verfügung steckt. Sie ist sozusagen Lender of Last Resort sozusagen und ist halt in der Lage, die Banken zu retten mit ihren billigen Krediten. Oder besser sagen wir es mal so, je nachdem, wem die EZB das Geld gibt, den rettet sie auch. Es kann die Gesellschaft sein, es können aber auch die Privatbanken sein. Und das, wie es abläuft, sieht man ja rein kulturell da draußen. Ne?
Ja, und dann hat sich das ja so mit der Zeit so ein bisschen aufgelöst. Und dann gab es so verschiedene Aktionen, die dann im Laufe des Tages dann in der Stadt gefunden haben. In der Stadt stattgefunden haben, sozusagen.
In der Stadt stattgefunden
haben. Und am Flughafen?
Und am Flughafen, genau. Also im Flughafen, da gab es auf der Zeil gab es Aktionen, dann gab es noch vor der einen Bank auch Aktionen, da weiß ich nicht mehr den Namen, weißt du denn noch?
Oh, das ich glaube, es war die Deutsche Bank.
Genau, also irgendwie sowas, genau, Deutsche Bank.
Es war die Deutsche Bank, ja, Deutsche Bank. Ich glaube auch vor einer Immobilienhai.
Genau, Immobiliengesellschaft.
Ja,
stimmt, von mit der Scheibe zukleben, mit den Pflastersteinen aus Styropor in die Scheibe kleben. Sind die Polizei übrigens sehr, sehr rabiat dran vorgegangen dagegen. Das hat scheinbar den Leuten gar nicht gefallen. Aber ich fand diese ganzen dezentralen Aktionen super, auch die Zeil, die haben wir voll gerockt. Eigentlich sind wir zickzack von Geschäft zu Geschäft und haben es dann blockiert. Und wir haben die ganze Zeil eigentlich irgendwo blockiert. Und das fand ich toll, diesen Konsumwahnsinn einfach mal zu bremsen. Aber das Interessante fand ich eigentlich, dass im Gegensatz zu den Leuten, die zur Arbeit gehen wollten, waren jetzt die Menschen, die konsumieren gehen wollten, zum Beispiel mein Teil, die waren sehr viel aggressiver, weil sie da nicht durchkonnten. Da gab es 10. Und was mich sehr fasziniert hat, war eine Gruppe von 3 jungen Mädchen, denen es mal gar nicht zugetraut hätte, dass sie versuchen, durch eine Sitzblockade durchzulaufen, weil den Mut hätte ich ihnen nie zugetraut halt, ne? Aber da sie halt in Maizeil rein wollten, sind ja eigentlich sehr resolut, haben die versucht, da reinzukommen. Und das fand ich sehr spannend, so, was für eine Vehemenz dann da vorgegangen wird, um dann letztendlich dahin zu kommen, wo man hin wollte, ja. Und hat sich aber sehr gelohnt, weil ich finde es einfach mal wichtig, so diesen Konsumbetrieb auch mal zu kritisieren oder auch offen zu legen, was da passiert. Auch in Bangladesch mit der Fabrik zusammengefallen ist. Und letztendlich die ganzen Produkte werden teilweise unter erbärmlichen Bedingungen produziert und was für Arbeitszeiten dahinter stecken und Umweltzerstörung und so. Das zählt ja gar nicht mehr. Hauptsache billig, möglichst viel her, das möglichst schnell auseinanderfällt und möglichst leuchtend immer den neuesten Trend zu kaufen und den nächsten. Die Trends wechseln sich immer schneller ab und diese ganzen Geschichten. Von daher fand ich das sehr, sehr wichtig, die Zeil zu blockieren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und werden wir vielleicht für nächstes Jahr wieder machen.
Ja, also das haben ja einige Geschäfte auf der Zeil ja geschlossen. Also von, ich glaube, McDonald's war betroffen und Primark und
Douglas.
Douglas.
Oder Benetton. Also mir wurde es nur erzählt, aber dass die italienische Gruppe, die angereist war, sich sofort auf den Color of Benetton irgendwie gestützt hat und da die Türen geschlossen hat. Und Douglas, der Primark.
Genau, also auf jeden Fall
H&M.
Waren das auf jeden Fall einige
und
Geschäfte.
Und Karstadt.
Genau.
Karstadt noch ganz wichtig.
Genau, also da haben auf jeden Fall einige Geschäfte da im Verlaufe des Tages geschlossen. Die wurden ja auch einige Stunden da blockiert. Ne? Also ich glaube, das ging ja schon so um 12 Uhr los, wo es dann auf die Zeil dann ging. Oder um 1.
Ja, so um 1.
Genau, um 1 und dann bis abends sind die Abendstunden bis 18 Uhr teilweise. Also ich war mal dann irgendwann um 18 Uhr, weil ich war ja am Flughafen, um 18 Uhr war ich, bin ich dann mal auf die Zeil gegangen, da hat der McDonald's immer noch zugehabt. Da hat mich dann doch sehr gewundert. Und ich so, okay, ja. Also es hat auf jeden Fall sehr viel doch eine hohe Auswirkung gehabt, ja, diese Aktion. Und ich weiß es nicht. Genau, wir machen jetzt doch erst nochmal einen Song. Hören uns nochmal einen weiteren Song von La Resistencia de México. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Viel Spaß damit. So, ja, da sind wir wieder zurück beim ABS-Magazin. Ich habe hier zwei Studiogäste, das ist einmal die Chu und der Jan. Wir reden gerade über die Blockupy-Tage und sind so noch beim Freitag hängen geblieben. Wollen nochmal ganz kurz über den Flughafen reden, da gab es ja auch einige Aktionen. Ich weiß nicht, wer war dann am Flughafen?
Ich war am Flughafen. Nicht vor Ort gewesen, ich habe nur viele Geschichten gehört. Warst du am Flughafen?
Also? Ja, ich war am Flughafen.
Ja, dann musst du natürlich selber berichten.
Ich erzähle mal so ein bisschen vom Flughafen. Also es waren so insgesamt so 600 Leute auch vor Ort. Zunächst war es so, dass da mehrere Stunden lang, da sollten ja 200 Demonstranten in den Flughafen, in den Terminal rein dürfen, um da gegen die Deportation von Flüchtlingen, die von anderen Ländern kommen, da zurückverwiesen werden in ihre Länder. Sollte dagegen demonstriert werden. Das war das Thema dieser Demonstration. Und das hieß, laut dem Kasseler Gericht hieß es, dass da 200 Demonstranten in das Terminal rein dürfen, um dort in den Terminal zu demonstrieren. Das hat allerdings länger gedauert. Ich weiß gar nicht, es ging auch dort so um 13 Uhr los und bis dann, das war alles sehr zermürbend. Es gab keine Aktionen auf der unteren Etage mit Trommelaktionen und natürlich Brüllgesang und auch andere kleinere Aktionen. Dann direkt oben vor dem Terminal haben sich auch nochmal so 300 Demonstranten, also 300 waren unten, 300 waren oben. Das hat sich relativ gut aufgeteilt auch. Und das hat allerdings sehr, sehr lange gedauert, bis dann wirklich im Endeffekt die Demonstranten dann rein durften. Ja, also es war schon sehr zermürbend. Ich glaube, das war dann erst so gegen 17 Uhr, als dann die Demonstranten dann rein durften. Also es hat dann wirklich auch schon länger gedauert und war ein bisschen zermürbend und ermüdend auch. Zum Glück hat an diesem Tag aber dann doch das Wetter dann mitgespielt. Insofern war es dann nicht ganz so dramatisch. Aber da gab es auch dann, kam es auch zu Tränengaseinsätzen und auch Leute wurden auch verletzt auch. Und auch festgenommen, also es gab da auch Festnahmen. Ja, war dann nicht so eine schöne Geschichte, aber im Großen und Ganzen ist es doch ganz gut dann auch ausgegangen.
Ja. Das war ein Zeichen.
Das war ein Zeichen, ein weiteres Zeichen von vielen, ja.
Ja, ja.
Und dann natürlich, der Höhepunkt war dann natürlich der Samstag, die Großdemonstration, wo in etwa, also meiner Meinung nach waren es wirklich so 10.000, ja, wenn nicht sogar noch mehr, Demonstranten waren an dem Tag dort. Um 12 Uhr ging es los mit der Demonstration. Vom Basler Platz sollte dann Richtung EZB gehen, was dann natürlich, wie wir alle wissen, dann nicht so ganz gelungen ist. Ja, so nach 30 Minuten gab es dann den Kessel.
Ja, wir sind nicht weit gekommen, das kann man nicht wirklich sagen.
Ne? Nee, wir sind nicht weit gekommen. Und da gibt es jetzt viele Gerüchte auch. In den letzten Tagen sind ganz viele Videos auch im Internet aufgetaucht, auf YouTube. Da gibt es zum Beispiel eins, das heißt 1.6.13 Demo Blockupy, Polizeigewalt mit Musik von Holger Börner. Hey Polizeimann,
ja, ein sehr schönes cool. Video. Das ist ein gutes Ding.
Das habe ich mir heute auch angeschaut, ist sehr ansprechend, kann man sich mal anschauen. Ja, und so ging es halt los und wir sind nicht, also die Demonstration ist nicht sehr weit gekommen. Wo wart ihr denn, oder? Warst du auch auf der Demo, Tu?
Ich war nur ganz kurzzeitig auf der Demo. Ich habe das Camp weiterhin
gepflegt und gehegt.
Gepflegt und gehegt, genau.
Oder gefegt und gehegt.
Nee, gefegt nicht. Das wäre ein bisschen anstrengend gewesen. Nee, aber im Camp selber mussten ja auch einige Leute anwesend sein, weil wir auch damit gerechnet haben, dass vielleicht sogar die Polizei das Camp überrennt in der Zeit.
Ja, klar.
Von wegen Gefahr im Verzug. Und so was ihnen alles Tolles einfällt, ja, im Moment auch an Ausreden. Ja, also wir waren vielleicht noch 20, 30 Leute im Camp. Ja. Und ich war nur ganz kurz auf der Demonstration, als die Camp-Orga dann beschlossen hat, Wasser in den Kessel zu schicken. Und da habe ich mir das Ganze dann mal angeguckt. Bin erstmal über die Untermainbrücke an zigtausend Wannen vorbeigefahren und habe dann eine halbe Stunde lang mit jemandem mit 4 Sternchen diskutiert, dass ich doch gerne Plastikwasserflaschen in den Kessel bringen würde, weil es ja Samstag noch ziemlich warm war. Und ja, es hat Ewigkeiten gedauert. Das Resümee davon war, ich durfte nicht Wasser in den Kessel bringen, allerdings in die ersten Reihen um den Kessel. Das war mein kleiner persönlicher Sieg.
Ja, klar.
Nach einer halben Stunde, aber dann musste ich dann auch wieder zurück.
Auch kleine Siege mögen gefeiert werden. Und wie hast du das erlebt, Jan?
Ja, ich meine, Andi, wir waren ja zusammen, wir waren hinten am Protestzug in unseren Laufzelten, als wir vom Kessel gehört haben, haben wir uns dann überlegt, so, wir machen eine Spontan-Demo, wir haben leider nicht ganz so viel Unterstützung gefunden, wie wir gehofft haben, sind wir mit unseren 6 Laufzelten jetzt endlich einmal von hinten um die der ganze Demonstration rum, um von vorne eine Schleife zu ziehen und dann direkt an der Spitze zu landen, so. Und wir waren ja schon so ein interessantes Kommando, ne? Kommando Zeltsam, wie wir es da getauft haben, so ein bisschen. Und unser Plan wäre gewesen, so, dass wir da oben ein bisschen auch Stimmung machen, auch da oben ein bisschen helfen in irgendeiner Form. Und letztendlich sind wir dann mitten im Bixen Trouble irgendwie gelandet, gell? Weil kam ja eine Polizeieinheit, die waren dann lang vom Schauspiel wirklich lang, 200 Meter, und die wollten halt in den Kessel rein. Und wir haben uns dann letztendlich auch überlegt, wir waren nur 150 Leute dort, jeglichen Alters, alle nicht unbedingt Demonstrationen zu erfahren, aber für uns war klar, diese Einheit wollen wir nicht durchlassen, weil irgendwie das Gefühl hatten, die knüppeln dann nur die Leute im Kessel irgendwie. Und wir haben dann mit allem versucht zu drücken und zu schieben und im Weg stehen zu bleiben. Aber ich fand diese Szene so interessant, als sich diese Frauenband da vorgestellt hat, so die älteren Frauen mit den Perücken und den Kleidern, die dann letztendlich dann vor dieser Polizeischlange dann Protestlieder gesungen hat und die erst mal gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, während ihr dann die Zelte dahingestellt habt, wir hinten die Reihen gebildet haben, die Ketten. Und dann haben sie einen ersten Versuch gestartet und die sind ja wirklich dann auch am Schlagen und am Treten, wenn die dann direkt durch wollen, da kennen die ja nichts. Aber wir haben sie beim ersten Mal nochmal zurückgeschoben, gell? Wir haben ja nur geschoben, was das Zeug hält. Und ich war noch ziemlich frustriert, dass wir sie wieder 10 Meter zurückgeschoben hatten. Und der Einsatzleiter stand direkt ja vor mir und der war ja sehr stinkig gewesen daraufhin. Auch bei Diskussionen so, während von unten man versucht wird zu treten dann so in die Knie und sowas. Und dann kam der neue Befehl wieder durch und wir haben uns alle vorbereitet, aber dann sind die wirklich einfach nur noch treten und hämmern und schumpen alle Mann direkt los und sind dann letztendlich dann durch uns durchgekommen. Wir waren ja auch wirklich nicht viele gewesen. Wir waren ja eigentlich weniger wie die Polizeigruppe gewesen. Nur in ihrer Order haben, bleiben die irgendwie in der Schlange drin und nur die Vordersten sind irgendwie dann so in näheren Kontakt. Aber auf jeden Fall, ich fand es ziemlich brutal, was da gelaufen ist. Bin dann ja auch auf und ab der Polizeischlange auf und ab gelaufen, hab denen eigentlich so einen emotionalen Einlauf gegeben, weil ich fand es so eine Sauerei und dass die sich da so instrumentalisieren lassen, das fand ich einfach der Hammer, gegen friedliche Leute derart vorzugehen. Und ja, den Preis, den ich dafür bezahlt habe, war es letztendlich, dass sie mich dann auch dann relativ schnell dann rausgezogen hatten. Und jetzt habe ich eine Anzeige wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und eigentlich war, also das Interessante fand ich, die konstruieren dann Strafanzeigen. Das ist echt interessant. Also im Prinzip erst werden friedliche Demonstranten niedergeknüppelt und dann werden sie auch noch der Körperverletzung angezeigt. Ja, das finde ich total der Hammer.
Weil sie sich gegen Knüppel wehren.
Ja, so eine
Oder
Art.
Oder gegen Pfefferspray.
Ja. Ja, und erst hieß es, ich hätte einen Polizisten, der auf dem Boden lag, in die Genitalien gedreht und dann hieß es auf der Wache dann, dass es mein Knie gewesen wäre. Hatten wohl nicht keine Videoaufnahmen, die gepasst haben. Ja, und ich finde das derartig krass. Ja, wie da mit den Leuten umgegangen wird und dann noch solche Strafanzeigen konstruiert werden, weil ich meine, ich bin für passiven Widerstand, ganz klar, aber Gewalt gegen Menschen ist nicht zielführend, das kann es auch nicht sein. Aber was da ansonsten gelaufen ist in diesem Kessel, das war einfach Wahnsinn. Die haben alles niedergemacht. Es war einfach übel. Familien, Kinder, ältere Leute, junge Mädchen, was auch immer. Die kennen keinen Freund, Feind mehr irgendwie. Die Leute haben teilweise im Tränengas geduscht. Also es war wirklich, das war einfach nur noch pervers. Und ich habe gehört, die haben die Sanitäter gehindert, Verletzte zu pflegen, also zu helfen. Leute mit auskugelnden Schultern haben sie schreiend am Boden liegen gelassen. Dieser eine Journalist war fast gestorben letztendlich, weil sie nicht mehr ihm keine Hilfe zukommen lassen haben. Auch dass dann die Versorgung wurde geblockt. Das war komplette Außerkraftsetzung des Rechtsstaates. Während die Einsatzleitung in Wiesbaden, die haben sich wahrscheinlich einen Ast abgefreut, dass die sich ihre Einheiten auf ihren Block da verschieben konnten und sagen, die Rechte dreht sich links rum, ja, da hängen wir jetzt mal rein, keine Ahnung, was das war. Aber es war schlimm eigentlich, es war wirklich schlimm, muss man sagen. Mhm. Und sowas darf sich auch nicht wiederholen. Also das ist, sonst kommen wir hier bei türkischen Verhältnissen irgendwo an. Aber das eigentlich Tolle, was ich toll fand, war dieser Zusammenhalt. All diese Leute, wie wir gekämpft haben, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben, wie wir alles gegeben haben, um uns selbst zu schützen gegen diese entfesselte Staatsgewalt. Und das war das eigentlich Spannende daran, weil wir hatten die Moral auf unserer Seite, wir hatten das Recht auf unserer Seite, wir haben auch letztendlich das, was wir auch als Inhalt herausbringen wollten, ist ja auch letztendlich auch wichtig, dass es die Gesellschaft erreicht. Und wir haben alles gegeben und wir haben uns mit allem, was wir hatten, dagegen ja, eigentlich kann man sagen, Widerstand geleistet. Ja, weil ich finde, es gibt auch Artikel 20. Im Prinzip, Widerstand wird irgendwann zur Pflicht, wenn halt der Staat in irgendeiner Form kein Rechtsstaat mehr ist, wenn der einfach nur noch Willkür walten lässt. Ja, und dann haben wir als Menschen in Deutschland, als demokratische Menschen, die Pflicht, uns dagegen zu wehren. Ja, es kann ja wohl nicht sein, dass wir dann vielleicht irgendwann wieder in Verhältnissen landen, die wir schon mal hatten. Ja, und da muss man sagen, ich kann nur hoffen, dass jetzt am Samstag zu dieser Demo möglichst viele Leute kommen, weil wir müssen da ein Zeichen setzen.
Also so wie dir es ging, ging es wahrscheinlich natürlich viele anderen auch, ja, die da wirklich Repression von der Polizei erlitten haben. Ja. Und daraufhin gibt es jetzt eine Demonstration, das ist eben gerade so kurz angekündigt. Was ist jetzt am nächsten Samstag? Erzähl mal kurz
davon. Ja, es war irgendwie uns klar, dass die sich mal wieder selbst aufs Eis gelegt haben, sondern haben sich selbst flachgelegt mal wieder. Weil was da gelaufen ist, war eine Riesenschweinerei und es war klar, dass die Presse, dass da ein Sturm der Entrüstung stattfinden würde. Und da war ich von vornherein klar, dass wenn man dann eine Demo am Samstag anmeldet, dass dann letztendlich die Demo auf dieser Entrüstung schwimmen wird. Ja, und das war eigentlich so der Plan gewesen und deswegen auch die schnelle Anmeldung. Es musste alles dann ganz schnell gehen, weil wir mussten die Anmeldung haben, bevor die Pressekonferenz mit der Polizei stattfindet.
Die übrigens schon gestern stattgefunden hat, also am Montag stattgefunden hat.
Montag 13 Uhr die stattgefunden. Und wir mussten halt vorher schon die Anmeldung draußen haben, wir mussten vorher schon einen Aufruf draußen haben und haben direkt 100 Journalisten gebrieft, dass diese Demo stattfinden wird. Haben die auch eingeladen mitzulaufen, auch eine Rede zu halten. Haben gemeint, ihr seid ja auch betroffen gewesen, eure Kollegen sind im Krankenhaus gelandet und die waren richtig betroffen. Auch so, ja, Schweinerei und sowas. Und die haben oben die Polizei, also die Leute, die da oben die Rechtfertigungsorgie sozusagen versucht haben, die haben sie direkt niedergebrüllt. Weil es war lächerlich, ja. Also ich meine, wenn man dann so ein paar Holzstangen sieht und da vielleicht, weiß nicht, was hatten sie, zwei Messer oder Tor, sowas? Im Sinne von, irgendjemand hat sein Campingmesser da aus Versehen mitgenommen oder vielleicht auch einfach dabei gehabt, nicht dran gedacht oder sowas. Aber da waren nichts mit Bewaffnung oder sonst was. Sie sind ja auch, letztendlich sind ja eigentlich nur Demonstranten verletzt worden, mehr oder weniger. Und massiv Gewalt ausgeübt worden gegen uns. Und trotzdem sind wir friedlich geblieben. Das zeigt ja, was für Leute da drin waren. Ja, wenn sie diese komischen Extremisten da überall gewesen wären, in dem Sinne, von denen sie überall die Panik machen, ja, wäre es ja wohl auch anders abgelaufen. Und es ist ja eben nicht passiert. Das zeigt ja, dass wir friedlich waren. Und es war einfach die absolute Sauerei. Und deswegen um 12 Uhr am Basler Platz laufen wir die gleiche Route wie Blockupy, Soli-Demo vor Blockupy. Und die sind nervös, die haben Schiss. Und die wissen auch, warum sie Schiss haben. Weil man weiß nicht, wie viele Leute kommen. Wir haben für 300 Leute angemeldet. Wir gehen immer noch storrig davon aus, da kommen 300 Leute, unser Thema ist, eine kleine Demo kommt durch. Haben wir von Anfang an so ein bisschen zynisch gewählt, weil uns klar war, man kann es nicht abschätzen. Ja. Und dann ist halt jetzt die Frage, wie viele Menschen im Rhein-Main-Gebiet sind genauso empört und geschockt über das, was da gelaufen ist, und sind der Meinung, sowas darf nicht passieren und setzen sich jetzt auch hier für den Rechtsstaat, nehmen wir einfach den Begriff für den Rechtsstaat, für die Einhaltung der Gesetze mal, für die Demokratie ein und gehen auf die Straße, ja, weil ansonsten muss ich nicht wundern, wenn wir hier irgendwann dann sozusagen türkische Verhältnisse haben. Sprich, wir haben wahrscheinlich in dem Moment türkische Verhältnisse, in dem genauso viele Menschen wie in der Türkei auf die Straße gehen. Das wird wohl passieren. Ja, ich kann mich da auch G8 in Schweden erinnern, da wurden auch 8 Leute erschossen. Das ist nicht so weit weg von hier. Ja, und von daher kann ich nur hoffen, dass wir da der Politik ein ganz deutliches Zeichen setzen. Wenn ihr sowas macht, dann seid ihr am nächsten Tag aus dem Bundestag verschwunden. Wenn ihr denkt, ihr könnt auch sowas in Deutschland erlauben. Weil wir haben uns jetzt langsam hier an ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben jenseits der zerstörerischen Strukturen sozusagen gewöhnt, dass man uns das nicht nehmen kann. Man kann hier nicht so eine Art Diktatur durchsetzen, die natürlich auch die deutsche Bundesregierung mit ihren Parteistiftungen ja überall in der Welt unterstützt oder selbst halt an die Macht bringt. Was da läuft außerhalb von Deutschland ist ja eigentlich genauso, ist ja absolut menschenverachtend irgendwo. Und ein Stück dieser Menschenverachtung haben wir eigentlich hierher geholt. Sprich, es wurde so ein bisschen die Maske fallen gelassen, weil nämlich diese Führungsstrukturen, denen war das scheißegal mit ihren Befehlen.
Wurden Menschenrechte mit Füßen niedergetrampelt.
Ja. Die haben ihre Befehle weitergegeben. Pfeffern, was das Zeug, keine Ahnung, wie die drauf sind, aber ich fand's eigentlich pervers.
Mhm. Ja. Man muss aber auch dann natürlich dazu sagen, dass auch dieses Jahr wieder Polizisten aus allen Ländern wieder angereist sind. Also besonders halt auch die Polizei aus NRW und Sachsen und
Berlin
auch, München. Genau. Da gab es zum Beispiel auch jetzt letztens, ich glaube heute oder gestern ist der Artikel erschienen, dass da auch Kollegen, also vor allem jetzt hier von der Frankfurter Polizei, sich da auch beschwert haben, im Prinzip jetzt die Frankfurter Polizei jetzt im Endeffekt dann abbekommt.
Weil das Hauptproblem ist eigentlich, diese Einheiten kriegen ihre Befehle und dann müssen sie handeln. Die werden eigentlich in diese Stresssituation reingesetzt und so. Und letztendlich ist das schon fast, ich will jetzt nicht sagen, aber ich meine, das ist so, die Einheitsleitung generiert eine Gewaltspirale. So gehen die vor. Die generieren bewusst falsche Funksprüche. Es ging ein Funkspruch durch Schraubenzieher in die Genitalien reingestochen. Mit so Sachen gehen die da ran, um die Leute halt hochzupuschen, ihre eigenen Leute. Und ganz viele Polizisten, die waren damit überhaupt nicht einverstanden. Und vor allen Dingen auch die Frankfurter, die haben jetzt auch Beschwerde eingelegt, weil wir haben auch viel mit Frankfurtern zu tun gehabt an Nähe. Und es sind also mit vielen Leuten haben wir geredet und ich habe eh nie ein Problem mit Menschen. Mir ist scheißegal, wo jemand ist. Ich will gucken, was ist der Mensch hinter der Uniform, ja. Und die meisten Menschen wollen einfach keine Gewalt. So ist das einfach. Und das ist in den Polizeireihen genauso. Und es ist so, dass, glaube ich, innerhalb der Polizei immer mehr Widerstand gegen diese Befehle entsteht. Und das ist eigentlich, worum auch diese Demo geht. Weil die Demo geht nicht gegen die Polizei. Die geht gegen diese Politik, gegen diese Strukturen, die diese Gewalt hervorkommen lassen. Und darum geht es, dass eben genau die Grundlage entzogen wird, dass sowas geschehen kann. Weil die Polizei von sich aus würde nie wegen was weiß ich drei Massenträger und 300 Leute verprügeln. Also das sind die Befehlsstrukturen dahinter. Ja, das ist der Wahnsinn. Die werden ja auch scharf gemacht in der Kaserne. Das ist der Feind. Ja, sind alle extremistisch, gewalttätig, wollen euch umbringen. Haut die lieber zuerst um, bevor sie euch umhauen. Keine Ahnung. Ja, aber die sind richtig scharf gemacht worden.
Ja, also das hat man auch wirklich gemerkt und auch während der Demonstration, dass da wirklich auch vorher schon auch anscheinend doch auch die da natürlich auch da wird gemutmaßt, dass da auch was vorher schon im Laufen war, dass das wirklich nicht geplant war, dass da die Demonstration zu Ende geführt werden soll. Aber das ist natürlich nicht bewiesen, das weiß man noch nicht wirklich. Ja, das war es jetzt erstmal hier vom ABS-Magazin. Der Jan will aber noch was sagen.
Ich muss nur eins ganz Wichtiges sagen. Der Titel, auf den wir jetzt geeinigt haben für die Demo, ist Solidaritätsdemo für Blockupy. Der Sündenblock sind wir alle. Das ist jetzt der Original.
Ist das so? Okay.
Ja.
Ja, gut. Also dann Samstag soll es dann losgehen.
12 Uhr.
Das war jetzt das ABS-Magazin. ABS-Magazin ist auch zu finden im Internet unter absmagazin.de. Ihr könnt da gerne reinhören. Da sind alle Sendungen aufgezeichnet, die wir bisher gemacht haben. Und wir hören jetzt nochmal einen kleinen... was hören wir da nochmal genau?
Ja, ein Atmo von der Demo.
Ja, ein Atmo von der Demo. Genau, eine kleine Atmosphärenstimmung von der Demo. Da hören wir gleich mal rein.
Die Straße frei für Blockupy! 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 Die Straße frei für Blockupy!
Leg los.
This is what democracy looks like.
This is what democracy looks like.